Hallo liebe Zuhörer, es ist wunderschön, dass ihr auch heute wieder den Weg zum Tischlein Deck Dich Podcast gefunden habt und mir hier euer Gehör schenkt. Ich habe jetzt eine Folge aufgenommen mit ca. 50 Minuten Länge, also eher kurz im Vergleich zu den letzten Folgen, und musste hier nur noch mal kurz eine Erklärung voransetzen, weil ich in der Folge dann die ganze Zeit davon rede, dass wir später noch weitermachen wollen mit dem Podcast mit meinem Bruder zusammen. Wollte ich das machen, aber der hat jetzt heute leider doch keine Zeit. Es ist aber gar nicht schlimm, weil dann wird er zwar morgen abreisen, aber wir versuchen mal den Podcast dann trotzdem auf die Beine zu stellen und uns so irgendwie zu verbinden über Zoom oder wie auch immer. Dieser Podcast, den ich da ankündige, der wird also definitiv geliefert und mein Bruder ist da auch schon ganz heiß darauf, da zum Klimawandel seine Überlegungen da auch zum Ausdruck zu bringen. Da führt kein Weg mehr dran vorbei und es ist doch viel schöner, so zu zweit auch mal einen Podcast zu gestalten. Das war nur meine Erklärung zum Einstieg und ja, ich dachte nur, vielleicht, wenn ich schon dabei bin, kann ich hier auch noch ein Gedicht voranstellen vor diese Folge, denn es geht da ein bisschen wild zu, ja, ein bisschen erschreckend, welche Gedanken da ausgeführt werden. Deshalb hier nochmal Nicanor Parra, der chilenische Autor, mit seinem Gedichtband Poemas y Antipoemas, ein sehr schmales Bändchen, und hier das Gedicht El Peregrino, der Pilger. Also das lese ich auf Spanisch vor und übersetze nur ein paar Verse auf Deutsch, denn das wäre sonst zu lang. El Peregrino. Atención, señoras y señores, un momento de atención. Volved un instante la cabeza hacia este lado de la República. Olvidad por una noche vuestros asuntos personales. El placer y el dolor pueden aguardar a la puerta. Una voz se oye desde este lado de la República. Atención, señoras y señores, un momento de atención. Un alma que ha estado embotellada durante años en una especie de abismo sexual e intelectual, alimentándose escasamente por la nariz, desea hacerse escuchar por ustedes. Deseo que se me informe sobre algunas materias. Necesito un poco de luz, el jardín se cubre de moscas. Me encuentro en un desastroso estado mental. Razono a mi manera. Mientras digo estas cosas, veo una bicicleta abollada en un muro. Veo un puente y un automóvil que desaparece entre los edificios. Ustedes se peinan, es cierto. Ustedes andan a pie por los jardines. Debajo de la piel, ustedes tienen otra piel. Ustedes poseen un séptimo sentido que les permite entrar y salir automáticamente. Pero yo soy un niño que llama a su madre detrás de las rocas. Soy un peregrino que hace saltar las piedras a la altura de su nariz. Un árbol que pide a gritos se le cubra de hojas. Gut, das war dieses Gedicht relativ lang, deshalb kann ich hier nur sagen, gut, ja. Es ist also ein Ruf, der da erschallt. Achtung, verehrte Damen und Herren, bitte wenden Sie den Kopf mal zu dieser Seite der Republik. Hier will sich jemand Gehör verschaffen. Eine Seele, die jahrelang eingesperrt war in einem intellektuellen Abgrund und sich nur durch die Nase ernährt hat. Die will sich jetzt Gehör verschaffen. Und dann auch dieser eine schöne Satz, Razono a mi manera. Also ich resoniere auf meine Art. Ich habe da meine eigene Art nachzudenken und auf die Welt zu blicken. Dann fand ich nur noch den letzten Satz hier dann so wunderschön. Un árbol que pide a gritos se le cubra de hojas. Also ein Baum, der mit Schreien verlangt, dass er von Blättern bedeckt wird. Das ist ja ein wunderschönes Bild hier. dieser, also derjenige, der sich hier Gehör verschaffen will und in die ganze Republik ausruft in diesem Gedicht und sich ankündigt, dass er hier was Wichtiges zu sagen hat, der sagt, im Grunde ist er auch nur wie ein Baum, der verlangt, von Blättern bedeckt zu werden. Also es gibt da so eine Lebenskraft in ihm, die einfach hervorbrechen will und die sagt, ich brauche da dieses andere Element. Ich bin hier zu nackt, allein als Baum ohne Blätter. Mehr ist, glaube ich, nicht so wichtig von diesem Gedicht. Und ja, jetzt sind wir auch schon bei 6 Minuten, also das soll hier nicht zu lang werden. Ich sage nur, lasst euch da nicht durcheinander bringen jetzt bei der Folge. Ich sage immer wieder, das Gespräch mit meinem Bruder würde dann danach noch stattfinden, aber diese Folge steht jetzt einfach für sich, ist auch schon lang genug geworden, ja, knapp unter einer Stunde jetzt wahrscheinlich. Und die nächste Folge wird dann hoffentlich dieses Gespräch mit meinem Bruder sein, aber je nachdem, wie sich halt technisch einrichten lässt, aber das wird auf jeden Fall noch nachgeholt werden. Ja, dann steigen wir einfach ein. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zur Folge 17 von Tischlein deck dich. Ich bin Simon hier am Mikrofon und ich kann es kaum erwarten, hier loszulegen und mit voller Kraft loszupodcasten. Ich habe versucht, meinen Bruder zu überzeugen, mit mir zu podcasten und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob der Versuch gefruchtet hat und er jetzt wirklich bereit ist, nachher hier mit mir ans Mikrofon ranzutreten. Aber egal, ich habe mir gedacht, mein Bruder war da sowieso ein bisschen skeptisch, was diese Länge meiner Podcast-Folgen anbelangt. Also er hat gemeint, wir sollten uns da auf 1 Stunde beschränken. Deshalb dachte ich mir, fange ich hier einfach schon mal an und dann zählt diese 1 Stunde ja erst ab dann, wenn er mit dazukommt. Folge 17 soll sich auf jeden Fall wieder ums Klima drehen, ganz egal, ob mein Bruder jetzt dabei ist. Also Dani, ich hoffe, du schaffst es noch, denn es ist klar, wir haben nicht mehr viel Zeit, er reist bald wieder ab, weil er nicht hier bei mir in der Nähe wohnt. Mein Bruder ist ein sehr wichtiger Mensch für mich, aber hier können wir wirklich mal nochmal den Grundstein legen für die Folge nachher. Halten wir uns nochmal an diesem Begriffspaar auf Esoterik und Exoterik. Das habe ich ja schon letztes Mal eingeführt. Esoterik also ist die reine Selbstbeschäftigung, das Schwimmen so im Selbst und in den Ideen, die man da hervorbringt und immer wieder nur das aufgreifen, dieses selbstreflexive Spiel. Diesen Begriff habe ich also da bei Marlon Krohn so gelernt in diesem Buch Kommunismus für Erwachsene, was ein sehr gutes Buch ist. Exoterik definiert er dann als das Rausgehen, das Überschreiten des Inneren. Und hier ist klar, was wir letztes Mal festgestellt haben, es gibt keinen Kampf im Inneren. Kämpfen heißt immer produzieren. Und genauso ist dieser Podcast natürlich zu verstehen als Kampfinstrument. Und ich sage hier schon ganz klar und ironiefrei, ich arbeite auch hin auf eine Revolution. Das ist auch erstmal ein innerer Gedanke. Und diese Exoterik hier im Podcast, also das Aussprechen meiner revolutionären Gedanken, dient ja auch erstmal nur dazu, im Inneren eine Ruhe herzustellen oder einen Einklang wiederzufinden und sich überhaupt klar zu werden, worin bestehen diese revolutionären Gedanken. Und diese Idee hier des Zusammenspiels von innen und außen, das ist schon genau das, was Krohn hier in den Vordergrund stellt. Also es ist Schwachsinn zu sagen, wir müssen nur Esoterik betreiben, nur in uns selbst ruhen oder wir müssen nur Exoterik betreiben und nur darauf schauen, dass wir rausgehen, die Ideen an den Mann oder die Frau bringen und möglichst eine große Reichweite haben, sondern man muss immer beides zusammendenken, man muss es zur Synthese bringen und bloße Exoterik oder bloße Esoterik ist immer Schwachsinn und wir müssen ganz genau hinschauen, dass wir uns da nicht drin verlieren, weder im einen noch im anderen Extrem. Letztes Mal hatten wir dann ja schon festgestellt mit Krohn, dass eigentlich diese Erzählung, wie wir sie in den Massenmedien finden, das, was ich in Folge 15, glaube ich, auch schon als Major Consensus Narrative bezeichnet habe, was ich ja so von Alternativlos, dem sehr guten Podcast von Frank und Fefe, übernommen habe, Diese Major Consensus Narrative, also einfach das, was wir da so als Konsenserzählung fühlen, was dazu uns durchsickert aus den Massenmedien, ist eine große Verschwörungstheorie und Marlon Cohen kommt hier zu dem exzellenten Schluss, dass nichts so esoterisch ist wie die massenmediale Breite, also das, was eigentlich, was man in einer naiven Sichtweise erstmal als den Gipfel der Exoterik feiern könnte, die Öffentlichkeit in den Massenmedien, in der Zeitung und im Fernsehen, das ist Grund zufolge die unterste Ausprägung der Esoterik, also Esoterik im schlechtesten Sinne. Hier nochmal ganz kurz zur Unterscheidung meines Begriffs von Verschwörungstheorien und Verschwörungsdenken. Die habe ich ja in Folge 15 so ausgearbeitet. Also Verschwörungsdenken ist ein Begriff, den ich von Leonie Bremer da so übernommen habe, auch wenn sie natürlich ganz anders gemeint hatte. Aber egal, das Grundprinzip ist einfach, Verschwörungsdenken ist ein positiver Begriff für mich, immer positiv zu sehen, zu sagen, wir müssen erstmal verschwörungsdenkerisch daran gehen und zum Beispiel als Fridays for Future in Frage stellen, dass die Politiker da wirklich was tun wollen gegen den Klimawandel und damit also einen legitimen verschwörungsdenkerischen Ansatz herstellen, indem wir sagen, die Politiker haben von Anfang an eine Verschwörung gebildet, um hier nur einen wirkungslosen Klimavertrag von Paris zu unterschreiben und dann in Wirklichkeit sich darauf zu einigen, dass niemand sich darum kümmern wird, wer das einhält oder was es da für Sanktionen geben soll. Also ganz klar, hier liegt eine Verschwörung vor. Genauso ein Denken braucht es. Das ist positives Verschwörungsdenken aus meiner Sicht. Negativ ist die Verschwörungstheorie. Das werde ich jetzt versuchen, immer wieder so zu unterscheiden. Also wenn von verschwörungstheoretischem Denken die Rede ist, dann ist das negativ gemeint. Und genauso ein verschwörungstheoretisches Denken sehen wir da in den Massenmedien am Werk. Wenn wir zum Beispiel über die Flüchtlingskrise reden, dann ist das eine reine Verschwörungstheorie und es ist objektiv nicht feststellbar, wann oder durch was soll diese Flüchtlingskrise ausgelöst worden sein. Es ist nicht belegbar, dass da eine Krise ausgelöst wurde durch die 1 Million Menschen, die in der Tat ins Land kamen. Und deshalb haben wir hier eine reine Verschwörungstheorie, die einfach so geglaubt wird in unserem großen Konsensnarrativ. Das aber nur als kurzer Rückgriff auf die letzten Folgen. Wir müssen hier wirklich weitermachen mit Marlon Crohns Erkenntnissen, denn genau später in der Folge mit meinem Bruder wollte ich dann einen Podcast von Leonie schauen, also wo sie zu Gast war im Bewusst-Leben-Podcast. Oh, jetzt läuft hier die Lüftung schon wieder so von meinem Laptop. Das hat mich letztes Mal gestört dann beim Hören von Folge 16, aber okay. Lasst euch nicht irritieren. Es ist auch ganz normal, dass man da immer so gegen den Widerstand anreden muss, habe ich dann gedacht, weil die Themen der letzten Folge natürlich extrem aufreibend waren. Und da ist klar, es ist auch so ein innerer Widerstand, gegen den man anredet, wenn man da über Liebe und Sexualität reden will. Aber es ist natürlich auch ein äußerer Widerstand gewesen durch die Lüftung hier von meinem Laptop. Heute ja aber nicht mehr so schwierige Themen, also Liebe lassen wir heute mal weg. Genau, kommen wir hier also zur Esoterik und der Frage, was ist eigentlich esoterisch? Ich lese hier mal rein, Kommunismus für Erwachsene, Seite 64. Galilei und Spinoza wurden verboten und verfolgt. Heute sind sie Klassiker. Überhaupt galten heute als wissenschaftlicher Standard geläufige Schulen wie der Darwinismus oder Forschungsanstrengungen im Vorfeld von Entdeckungen wie Röntgenstrahlen und Mikrowellen vor dem praktischen Nachweis ihrer Richtigkeit und Nützlichkeit noch als undurchsichtige Geheimlehren. Es ist keine Geheimnistuerei, nur weil es die Außenwelt nicht interessiert. Was der Zeitgeist so als esoterisch versteht oder brandmarkt, ist üblicherweise das, was er noch nicht begreift. Und hängt ganz von der jeweils herrschenden ideologischen Mode einer Gesellschaft ab, die natürlich immer die Mode der über diese Gesellschaft herrschenden ist. Gut, wir sehen hier also Esoterik, Exoterik, das ändert sich auch je nach der Epoche, in der man lebt und wir sollten uns nicht davon abhalten lassen, hier eigenständige Überlegungen anzustellen, nur weil sie dann von irgendwem als esoterisch gebrandmarkt werden oder als Verschwörungstheorie, sondern es ist klar, wir müssen hier unserem eigenen Intellekt vertrauen und auch sagen, okay, auch gegen die ganze Welt, Galilei und Darwin und so weiter, diese Beispiele haben es ja in Fülle und Breite bewiesen, dass man vielleicht auch erst später so erkannt wird. Oder mein Lieblingsphilosoph Friedrich Nietzsche natürlich auch ganz klar, wurde zu Lebzeiten überhaupt nicht erkannt. Jedes Buch hat ihn einen Freund gekostet, schreibt Stefan Zweig da in seiner Biografie über Nietzsche. Also jedes Buch, was Nietzsche veröffentlichte, hat ihn noch weiter entfernt von seinen Zeitgenossen und sie konnten ihn einfach nicht verstehen. Aber Nietzsche hat trotzdem immer weitergemacht und daran geglaubt, dass er tatsächlich dieser größte Geist seiner Zeit war. Auch ein bisschen größenwahnsinnig, aber trotzdem sehr gut, dass Nietzsche diese Arbeit geleistet hat aus meiner Sicht. Und genauso mache ich hier natürlich im Podcast weiter, egal wie esoterisch das sein mag. Aber hier schnell weiterlesen, denn es gibt noch viele weitere Stellen. Lese ich also auf Seite 65 weiter. Die Aufhebung des ESO-EXO-Widerspruchs ist folglich eine Frage der Positionierung zum in Philosophie und Wissenschaft in Auflösung begriffenen Universalismus. Es muss als grundlegende Einsicht des Marxismus anerkannt werden, dass unausgesetzt noch die eine ganze Welt als Gesamtheit existiert und nicht nur eine in Lebenswelten einzelner Milieus mit verschiedenen Geschmäckern fragmentierte. Der Marxismus richtet sich auf diese Weise nachgerade gegen die Esoterik der herrschenden Verhältnisse, zieht sich aber gerade deshalb kontinuierlich den Vorwurf der Esoterik zu. Schließlich gilt der Universalismus dem partikularen Bewusstsein auch wieder nur als ein Partikularismus unter vielen. Fragmentierung ist längst allgegenwärtige Gewohnheit. Auf dieser Ebene haben die Kriterien der Romantik obsiegt. Okay, was er mit der Romantik hier genau meint, verstehe ich auch noch nicht so ganz. Das ist auch ein interessantes Thema hier im Buch, aber wichtig ist ja erstmal der Unterschied zwischen Universalismus und Partikularismus. Also universell soll eine Idee sein, die dann so für alle Menschen erkennbar ist und zugänglich. Und das ist ja genau das, was ich hier im Podcast auch schon öfters in Frage gestellt habe. Können wir heute überhaupt noch die Idee so direkt angehen, dass es da eine universelle Wahrheit gibt, die allen Menschen so zugänglich sein soll? Oder sagen wir heute nicht viel eher, nee, die Fragmentierung ist doch längst Realität. Also jeder hat so seine Lebenswelt und das ist dann immer, das sind halt die vielen verschiedenen einzelnen Wahrheiten und wir können da nicht mehr eine größere Wahrheit feststellen, auf die jetzt jedem Menschen zugänglich sein soll oder wo wir sagen können, jeder Mensch hat ja seinen Verstand und dieser Verstand ist irgendwie, ordnet sich einer größeren Vernunft unter, eine Vernunft, die wir so als Menschen, also eine Vernunft als ewige Idee vielleicht im Sinne Platons, die darüber hinausgehen, was wir als einzelne Menschen so in unserem Kopf mit unserem Verstand denken, sondern es gibt eine höhere Vernunft. Das ist die Idee, die auch der Marxismus vertritt, wie Krohn hier immer wieder sehr schön diesen Begriff nennt des Weltgeists. Also der Weltgeist ist ja genau diese große Vernunft. Ich habe auch keine genaue Definition dazu jetzt zum Weltgeist, aber es erklärt sich, glaube ich, schon ganz intuitiv von selbst, dass also der Weltgeist jedem Einzelnen so die Einladung gibt, hey, du kannst mitdenken, hey, du bist wichtig, setz doch einfach dein Intellekt ein und dann kannst du da mitbauen am Werk des Weltgeistes. Und ja, vielleicht werden deine Mitmenschen heute das nicht so erkennen, was du hier für großartige Dinge schaffst, aber der Weltgeist ist halt etwas, was sich durch die Weltgeschichte zieht und es könnte sein, dass in Zukunft natürlich deine Erkenntnisse wieder an die Oberfläche gespült werden und erkannt werden von deinen Mitmenschen. Aber hey, auch wenn nicht, müssen wir sagen, okay, der Weltgeist ist etwas, woran wir als Kommunisten zumindest glauben müssen, ja, auch wenn vielleicht Erkenntnisse über Jahrhunderte verschüttet werden, wir wollen hier nicht mehr hinter diese Arbeit zurückgehen, die von einigen, wie zum Beispiel Marx, am Weltgeist geleistet wurde. Also es gibt eine gewisse Arbeit, die geleistet wurde, eine gewisse geistige Arbeit, hinter die wollen wir nicht mehr zurückgehen und deshalb brauchen wir diesen Begriff des Weltgeists, weil wir sagen, wir alle können zu ihm beitragen, wir alle können ja sei es auch noch so beschränkt in unseren Anstrengungen, können wir doch die Welt ein Stück weit begreifen und eben nicht nur ein Stück der Welt, sondern die Welt als Ganze begreifen. Auch wenn dieses Begreifen dann noch nicht so umfassend ist und immer noch viele blinde Flecken haben wird, aber der Versuch, die Welt als Ganze zu begreifen, das ist das Entscheidende. Wir dürfen uns also nicht immer an solchen partikularen Unterschieden aufhalten. Also in verschiedenen Geschmäcker, schreibt der Autor hier, ist die Welt fragmentiert und das sollen wir einfach so hinnehmen und sagen, jeder Geschmack ist doch gleich viel wert. Ja, okay. Jeder Mensch kann ja seinen Geschmack haben, nur wir müssen trotzdem noch den Anspruch haben, universell zu denken und die Welt so zu begreifen. Jetzt lese ich hier weiter auf Seite 77. Es existieren für dieses Bewusstsein einfach keine Zusammenhänge. Also hier will er sagen, für das partikulare Bewusstsein, das er hier so heute diagnostiziert als vorherrschend auch in der linken Blase. Es existieren für dieses Bewusstsein einfach keine Zusammenhänge. Es wehrt sich partout gegen die Durchdringung materialistischer Prinzipien. Man will Historie schlicht nur als Ablauf von unzusammenhängenden Einzelheiten wahrnehmen, scheut jede Erkenntnis systematischer Verknüpfungen. Man könnte fast annehmen, diese Leute kritisierten an Systemen, zum Beispiel dem kapitalistischen, nicht etwa die Inhalte, sondern das Systematische als solches. Für den Fehler halten sie, dass die Welt nicht so unsystematisch eingerichtet ist wie ihr eigenes Denken. Wie aber nur das Ganze das Wahre sein kann, so ist auch die Revolution nur als Ganze zu bejahen, also mit allen systemnotwendigen Nebenerscheinungen. Es verhält sich also ziemlich einfach, wer Kommunist ist, muss die Revolution wollen und wer die Revolution will, muss sie als die wollen, die durchführbar ist. Ergo, wer die Revolution als Ganze nicht bejaht, ist kein Kommunist. Okay, das hier jetzt ja nicht das Entscheidende, der Kommunismus, wir wollten ja nachher über den Klimawandel reden, aber es geht einfach darum, ein größeres Ziel, auf das man sich hinbewegen kann. Mir geht es nicht um die Wahrheit des Inhalts, sondern um diese Geste, dass man sich einem größeren Ziel unterordnet und sagt, okay, meine Existenz in der Welt, da ist nicht so wichtig, was ich für mich individuell raushole, sondern ich habe dieses Ziel, zum Beispiel die Klimawende hier voranzubringen, wie Leonie sagt. Hier ist aber noch eine ganz gute Stelle. Das fragmentierte Bewusstsein entspricht den Gewohnheiten urbaner Linker, für die es selbstverständlich ist, im bloßen Konsum schon Produktives zu sehen und jenen deshalb als individuelle Haltung zu präsentieren. Man stellt sich seinen persönlichen Kommunismus zusammen wie das morgendliche Müsli im Hipster-Café oder das Longboard im Skatershop. Genau, den bloßen Konsum schon produktiv sind, das genau die Haltung, die ich hier von dem Podcaster im Bewusst-Leben-Podcast, wo Leonie zu Gast war, vertreten wird. Und das finde ich deshalb auch keinen guten Gesprächspartner eigentlich für Leonie, weil er hier hinter ihre Erkenntnisfähigkeit eigentlich zurückfällt und da nicht ganz mithalten kann und eher den Podcast runterzieht. Deshalb habe ich das versucht, so weit wie möglich rauszulassen. Nichts für ungut, Alexander. Aber das ist halt, wenn wir das so interpretieren, eine schädliche Haltung, immer nur auf den Einzelnen zu verweisen und der soll sich dann seine persönliche politische Moral so zusammenstellen, wie das Müsli im Hipster-Café. Also, ja, Kommunismus ist hier für Mal und Kron einfach so ein Oberbegriff für so einen unauthentischen Kommunismus, wo man immer nur sich so zu bekennt, links zu sein, kapitalismuskritisch. Aber was steckt eigentlich dahinter? Man meint es dann halt doch nicht ganz ernst und man signalisiert damit der herrschenden Klasse, ja okay, also ganz ernst meine ich es nicht. Ich gebe mich hier mit Kritik zufrieden. Aber jetzt gab es hier noch eine schöne Stelle, wo auch Hegel zitiert wurde. Genau. Wir müssen hier wirklich mal zu Hegel zurückgehen, also dem deutschen Philosophen von vor 200 Jahren, der wirklich sehr wichtige Dinge gesagt hat, die manchmal ein bisschen untergehen aufgrund seiner schwer verständlichen Sprache. Aber hier, glaube ich, kann man ganz gut schon mal erkennen, was eigentlich gemeint ist bei diesem Ausdruck hier. So wäre denn an den Einzelheiten der Erscheinung vieles zu tadeln. Die subjektive Tadeln, das aber nur das Einzelne und seinen Mangel vor sich hat, ohne die allgemeine Vernunft darin zu erkennen, ist leicht und kann, indem es die Versicherung guter Absicht für das Wohl des Ganzen herbeibringt und sich den Schein des guten Herzens gibt, gewaltig groß tun und sich aufspreizen. Es ist leichter, den Mangel an Individuen, an Staaten, an der Weltleistung einzusehen, als ihren wahrhaften Gehalt. denn beim negativen Tadel steht man vornehm und mit hoher Miene über der Sache, ohne in sie eingedrungen zu sein, das heißt, sie selbst ihr Positives erfasst zu haben. Das Alter im Allgemeinen macht milder, die Jugend ist immer unzufrieden. Das macht beim Alter die Reife des Urteils, das nicht nur aus Interesselosigkeit auch das Schlechte sich gefallen lässt, sondern durch den Ernst des Lebens tiefer belehrt auf das substanzielle, gediegene der Sache ist geführt worden. Ah, das ist ja wirklich eine sehr schöne Stelle hier von Hegel, wo er also sagt, das Alter ist weise, weil im Alter, da verneinen wir nicht mehr alles so radikal wie in der Jugend und sagen gleich, das kann aber nicht gut so sein, sondern man erkennt, dass auch im Schlechten etwas Positives ist und dass man nicht einfach so mit hoher Miene über der Sache immer stehen darf und so über sie urteilen und sagen, ah, pfui, das ist aber schlecht, das müssen wir komplett ablehnen, sondern auch zum Organischen hindeckt und zum Ganzen und überlegt, dass das Schlechte halt auch nur eine Ausdrucksform in der Welt ist und eine notwendige. Und dass darin im Schlechten also ja auch schon viele gute Dinge drin vereinigt sind, durch so einen dialektischen Prozess, dass wir also hier das Schlechte nicht einfach abschaffen, nicht einfach ablehnen dürfen, sondern darin auch sehen müssen, welcher Prozess darin am Werk war und wie es dorthin gekommen ist. Genau. Das scheint jetzt natürlich ein bisschen naiv, wenn wir hier einfach so sagen, okay, dann können wir die Welt ja immer so rechtfertigen mit ihrem Chaos. Das kann ja eigentlich auch nicht die Lösung sein. Aber trotzdem sage ich hier, Hegels Gedanke ist völlig richtig. Wir dürfen nicht immer so sprunghaft sein und uns dabei im Endergebnis des Prozesses aufhalten und sagen, dass das Ende, die Zwecke, die sind das Ganze, sondern nein, der Prozess ist das Ganze. Und diesen Prozess müssen wir auch in einem schlechten Ding erkennen, was die Jugend so als schlecht verteufeln würde, müssen wir hier auch in größerem Zusammenhang sehen. Und das ist überhaupt keine Kritik an Fridays for Future. Ich lese diese Stellen hier nur vor, weil sie mir nachher dann, falls wir diese Folge mit Leonie da noch hören werden, werden sie eine gute Grundlage sein für die Argumente, die ich da machen will, um hier Leonies Eifer da noch zu unterstützen und hier das einfach zu begreifen, wie großartig das ist, da Aktivismus zu machen und sich einzulassen auf die Welt und auch die Welt als Ganze begreifen zu wollen und nicht stehen bleiben bei so einem partikularen Bewusstsein, indem wir sagen, wir können doch diese oder jene Partei wählen und die wird dann schon was tun auf diesem oder jenem Feld, sondern nee, wir müssen die Welt als Ganze natürlich begreifen und die Klimafrage als weltumspannendes Problem, das jetzt nicht Halt macht vor irgendeiner Grenze, sondern wo wir wirklich die Zusammenhänge denken müssen. Also unser Handeln hier und heute in Deutschland hat Auswirkungen global, im globalen Süden, in Südamerika, in Australien, auch das Handeln dort hat natürlich wieder Auswirkungen, nicht nur auf uns, auch auf die Meere, auf die Tiere. Also wir dürfen uns hier nicht scheuen, systematisch zu denken, auch wenn wir da immer wieder Fehler machen würden. Und natürlich der Vorwurf gerechtfertigt ist, das ist vielleicht ein bisschen zu einfach runtergebrochen, zu ideologisch gedacht dann. Aber Ideologie ist ja gar nichts Schlechtes, behaupte ich, und möchte hier einfach einen positiven Ideologiebegriff aufbauen. Wir können Ideologie natürlich nicht einfach ablehnen, nur weil wir wissen, es gibt auch schlechte Ideologie, also Nazi-Ideologie, neoliberale Ideologie und so weiter. Nee, hier ist ein ganz entscheidender Gedanke jetzt ausgeführt auf Seite 107 von diesem Buch. Da lese ich mal weiter. Die Kritiker sind nicht in den Dingen, weil sie kaum in sich sind. Kurz, sie sind bloß auswendige Wesen, so wie ihr Wissen auswendig ist. Obwohl sie sich auf der Welt befinden, leben sie doch nicht in ihr. Sie ignorieren das Ganze, entfachen ihren destruktiven Eifer an den Einzelheiten der Erscheinung. Hegel, in Klammer, möchten nicht beisteuern zum Werk des Weltgeists, der doch auf seine herzliche Weise, nämlich qua Erkenntnis, jeden einlädt, ihm zu assistieren. Zur Erkenntnis braucht es nicht viel außer Denkbefähigung. Es scheint also nicht völlig absurd, wenn man annimmt, dem Kritiker fehle eine solche durchaus. Kritik ist schon deshalb Ausdruck von Unbildung und Unfähigkeit, weil sie nie das Niveau ihres Gegenstands erreicht. Der hauptberufliche Kunstkritiker ist nicht in der Lage, Kunst zu produzieren. Und Ideologiekritik ist nicht etwa über Ideologie erhaben, sie ist noch nicht mal Ideologie, bleibt unterhalb deren Erkenntnisstufe, pisst also ständig die erfolgreichen, würdevollen, mächtigen und weltumspannenden Ideologiekomplexe von der Seite an, während würdevolle Ideologie sich schließlich dadurch bestimmt, dass sie zu großen Teilen ihre Kritik schon in sich aufgenommen hat oder wie im Falle des Bolschewismus dialektisch aufgehoben hat. Hier trifft der Autor also eine wesentliche Unterscheidung, die zwischen dem reinen Ideologiekritiker und dem Bolschewist, der sich schon an die Arbeit macht, eine neue Ideologie aufzubauen. Also der Ideologiekritiker bleibt einfach da stehen, macht sich so gemütlich, richtet sich da ein in seiner wohlfeilen Kritik am System. Aber der Bolschewist, der hat diese Kritik natürlich auch vollzogen, aber ist schon längst zur Handlung übergegangen auf Basis der Erkenntnisse dieser Kritik. Am Handeln des Kritikers gibt es also immer so etwas Planloses. Und Grund schreibt ja an anderer Stelle auch noch, dass der Kritiker natürlich auch mal planlos Teile zerstört des Falschen. Also er schafft natürlich auch mal was Gutes und zerstört hier vielleicht einen Teil der Ideologie. Aber es ist halt alles so planloses Handeln. Er ist wie eine Abrissbirne, dieser Kritiker. Und als Bolschewist stellt er dem nur gegenüber, da ist man doch bestrebt, kontrollierte Sprengungen des Falschen zu betreiben. Und außerdem nicht nur Sprengungen, sondern man weiß ja auch, man hat Konstrukteure, Architekten, Statiker und Bauarbeiter zur Verfügung, die am Ort des Zertrümmerten das Neue und Richtige aufbauen können. Also das ist doch dieser Gedanke als Bolschewist, können wir nicht stehen bleiben. Übrigens auch nicht wichtig zu definieren, was Bolschewismus ist, das wird hier auch nicht gemacht, ist der Begriff wird nur in dem Sinne verstanden, dass der Bolschewist halt die ideologische Zugehörigkeit ist, die hinausgeht über die reine Kritik und übergeht also zur Erkenntnis, dass man auch handeln muss auf Basis des Marxismus und man hier eine Synthese bilden muss und sich, wenn es eine Wahrheit geben sollte, muss ich diese Wahrheit natürlich immer in der äußeren Welt auch äußern und es kann also nicht reichen, hier stehen zu bleiben und zu sagen, wir kritisieren das herrschende System in Grund und Boden, wir verurteilen das, was das hier für Auswirkungen hervorbringt, was für ein Elend, was für eine Armut bei den Massen, was für eine Umweltvergiftung, aber wir wissen selber nicht, was wir dem entgegensetzen können als eigene produktive Ideologie, als eigene Betätigung und als Eingreifen in die Welt. Das kann natürlich nicht die Position des Bolschewisten sein, sondern der geht über direkt zum Handeln, auch wenn er weiß, dass dieses Handeln immer eine Gefahr mit sich birgt, dass es dann doch nicht genau das Richtige ist, doch nicht genau dieser esoterischen Wahrheit entsprechen kann. Hier denke ich, reicht es mal mit diesen Auszügen aus dem Buch von Grohn. Und ich kann hier vielleicht nochmal zu meinen eigenen Notizen übergehen, aber nur so als kleine Vorbereitung für nachher. Denn es ist wirklich sehr wichtig, diesen Punkt müssen wir uns merken, also die Welt als Ganze begreifen. Das ist der Versuch, den Leonie da dann auch macht im Bewusstleben-Podcast. Auch wenn der Versuch natürlich noch nicht so fundiert ist und von ihrer Seite da natürlich viele Begriffe noch nicht so genau geklärt sind und dann noch viel weitere Arbeit am Begriff zu leisten wäre, also einfach damit wir besser verstehen, was Leonie da meint und was sie anstrebt. Aber es ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt, sich diesen Gedanken zu machen, überhaupt mal die Welt als Ganze begreifen zu wollen. Und es ist richtiger, überhaupt mal einen klaren Gedanken festzuhalten, wenn man den so gefasst hat, und den weiter auszubreiten und versuchen zu entwickeln, so wie Leonie das macht mit ihrem Gedanken der Klimagerechtigkeit. Das ist wichtiger als zu sagen, wir müssen uns in die einzelnen Lebenswelten da so einarbeiten, in das partikulare Bewusstsein, in diese Fragmente. Es kann doch sowieso kein weltumspannendes Ganzes geben, auf das sich unser Denken richten kann, sondern wir können diese Einzelfänomene da untersuchen. Nein, das verurteile ich scharf und sage, wir müssen hier genau Leonis Weg gehen, wie wir es nachher dann hören werden. Aber hier kann ich nur mal berichten, was ich auf Twitter so gesehen habe von Fridays for Future. Da war ein Video, jetzt erst die letzten Tage ging es da um Häuserbesetzung, die verhindert haben, dass dann Bauernhöfe abgerissen wurden, weil RWE da irgendetwas machen wollte, was jetzt nicht mehr so genau weiß. Ich fand nur dieses Video so schön, wo eine Aktivistin dann gezeigt hat, wie die Aktivisten da teilweise auf den Dächern der Bauernhäuser sind und die also besetzt haben, sodass dann unmöglich war, diesen Plan von RWE durchzuführen. Und mir geht es da nur um einen Begriff, den die Aktivistin da benutzt hat. Sie hat also gesagt, die Aktivistis sind da auf die Dächer gestiegen und haben die Häuser besetzt. Also Aktivistis klingt erstmal ein bisschen, weiß nicht, lächerlich, aber als ich mir dann Gedanken darüber gemacht habe, habe ich doch eingesehen, ja, das ist ein sehr wertvoller Begriff, denn wir müssen hier überlegen, Gendersprache ist natürlich immer ein heikles Thema, aber was gäbe es also für Alternativen zu Aktivistis? Man könnte sagen AktivistInnen, klar, das, was wir so kennen, mit dem Unterstrich, hat sich mittlerweile eingebürgert, oder Aktivistinnen und Aktivisten. Was mir aber dann klar geworden ist, es wäre wirklich fatal, so einen Begriff zu benutzen, der so eine Spaltung in der Klimabewegung einführt. Also Aktivistinnen und Aktivisten oder AktivistInnen, da liegt die Spaltung ja auch mitten im Wort. Und das wäre wirklich fatal, weil was ich bei Leonie auch gelernt habe, ist ja diese Einheit der Klimabewegung, wie sie das auch immer so betont hat in der Funk-Doku zum Beispiel, die wir in Folge 14 gesehen haben. Also die Klimabewegung ist eines und ist genauso schon auf das Begreifen der Welt als Ganzer ausgerichtet. Und Leonie spricht immer wieder von der Klimabewegung als eigenem handelnden Subjekt. Das ist wirklich ein sehr guter Impuls, was natürlich auch an den Kommunismus anknüpft. Also die Klimabewegung ist dieses Subjekt der Geschichte, das hier eingreift in die Welt. Und die Klimabewegung setzt sich natürlich aus vielen verschiedenen Menschen zusammen, die alle ihre eigenen Überlegungen haben zum Klima, aber die halt geeint werden durch so eine universelle Idee der Klimagerechtigkeit. Und dass jetzt wirklich die klimawissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen, dass der Klimawandel so von Menschen gemacht ist und von Menschen vielleicht auch noch ein bisschen verhindert werden kann für die Zukunft oder die schlimmsten Folgen zumindest noch mal versucht werden kann einzudämmen. Also diese Einsichten, die einen die Klimabewegung, und deshalb ist es hier richtig, nicht mehr von einer Vielzahl von partikularen Subjekten zu sprechen, sondern wir haben hier wirklich ein Subjekt, das große Subjekt der Klimabewegung. Das war meine Überlegung. Es wäre also fatal, wenn wir hier für AktivistInnen diesen Begriff benutzen würden, der diese Spaltung wieder einführt. Denn es ist doch klar, was ist die wichtigste Entscheidung im Leben aus dieser Sicht der Klimabewegung? Klar, ist es der Schritt, in die Klimabewegung einzutreten, also zum Aktivisti zu werden. Und es ist dann halt nicht mehr relevant, was du sonst noch für partikulare Merkmale hast, was du für ein Leben führst, ob du welches Geschlecht du jetzt hast. Das ist nicht mehr die Frage und deshalb hier auch wichtig, schon in diesem Oberbegriff für die Aktivistie klarzumachen, Geschlecht, das ist vielleicht eine Diskussion, die wird so geführt in der Gesellschaft, aber die müssen wir hier raushalten, weil wir hier von einem universellen Gedanken der Klimagerechtigkeit geeint werden. Der grundlegende Gedanke der Klimabewegung ist also nicht so sehr unbedingt die klimawissenschaftliche Fundierung, sondern der Gedanke des Eingreifens, dass wir tätig werden müssen und wirklich eingreifen müssen in der Welt, egal in welcher Form, durch Streiks, durch Sabotage oder, wie das auch schon anklang in Folge 14, Besetzung von Flughäfen verhindern, dass da die Flüge plangemäß abgehen können. Das ist ein guter Punkt, der immer natürlich immer noch nicht so systematisch ist, dass wir damit eine wirklich Veränderung der Klimapolitik erreichen. Aber das ist ja auch im ersten Schritt nicht, kann ja nicht der Anspruch sein von Fridays for Future, sondern erstmal als Protestbewegung hier klar machen, wie radikal sie hier ihre Forderungen zum Ausdruck bringen. Und das wäre einfach mein Wunsch, dass man da wirklich noch radikaler sein könnte und Flughäfen besetzen kann und da einfach mal für ein paar Tage verhindern kann, dass da Flugzeuge fliegen. Was jetzt natürlich keinen Sinn machen würde zu Corona-Zeiten, aber das ist ja nicht mein Punkt. Irgendwann wird es ja wahrscheinlich dann doch wieder weitergehen mit dem normalen Leben. Das also ist der Gedanke, der den Aktivistikörper eint, der Gedanke des Einschreitens und der Tat. Der Aktivistikörper ist so ein Begriff, den ich mir ausgedacht habe, weil es ging ja schon in Folge 5, schon da wurde ja erwähnt, Houellebecqs Begriff des Sozialkörpers, Sozialkörper, ein Begriff, den die Soziologen benutzen, den ich aber bei Stefan leider nie gehört habe, aber der doch so schön zum Ausdruck bringt, dass hier um ein organisches Ganzes geht. Also die Gesellschaft als Ganzes besteht aus diesem Sozialkörper. Und Houellebecq schrieb da ja nur, neue Informationen werden hineingepumpt. Also seine Sicht ist, dieser Sozialkörper, diese Gesellschaft besteht immer nur aus Informationen. Und das ist relativ sinnlos, wie Houellebecq da richtig feststellt. Wir dürfen uns nicht so sehr auf die Informationen versteifen, sondern müssen übergehen zum wirklichen Denken, zum subjektiven Denken und daraus natürlich auch die Tat ableiten, direkt zur Handlung übergehen. Genau, hier gehe ich jetzt ja dazu über einen neuen Begriff zu schaffen. Der Aktivistikörper bringt also genau diese Einheit zum Ausdruck, dass da ein größeres Gebilde gibt, das sich selbst als handelndes Subjekt setzt und sagt, wir haben begriffen, dass wir da was tun müssen im Sinne der Klimagerechtigkeit, im Sinne vielleicht sogar einer Klimarevolution, dass wir hier eingreifen müssen, weil der Rest der Menschheit, denen ist das anscheinend relativ egal, was da passiert mit dem Klima, aber wir haben halt diesen Schritt getan hin zur Erkenntnis, dass wir tätig sein müssen. Und genau das einfach dieser Aktivistikörper, der dann so agiert als ein Körper und nicht mehr als viele verschiedene Menschen, die sich da zusammenschließen bei Fridays for Future. Es gibt also diese eine Entscheidung, die zählt hin zum Aktivisti und es zählt nicht, was du für ein Geschlecht hast, was du sonst so geleistet hast im Leben. Denn Leistung, seien wir ehrlich, ist, was soll das sein? Das ist ein zynischer Begriff, so wie wir ihn heute verstehen. Soll das immer nur Leistung im Sinne des Einzelnen sein? Aber für die Aktivisti zählt natürlich die Leistung im Sinne des Aktivistikörpers, also im Sinne der universellen Idee, der Kampf im Sinne der Klimagerechtigkeit. Krohn schreibt da auch, viele Linke bleiben halt dabei stehen bei dieser Ideologiekritik, stellen sich immer die Frage, ja, wie kommt die Scheiße in die Köpfe? Also die Frage, warum sind die Menschen so dumm und wollen sich da nicht belehren lassen aus ihrer Unmündigkeit heraus? Aber Krohn sagt einfach, ja, ist doch logisch, natürlich auf dem Weg durch die Medien zum einen, durch die Bildungsinstitutionen, Unis und Schulen zum anderen, denn es ist klar, dass diese Unis und Schulen ja auch finanziert werden und gespeist werden aus genau dieser herrschenden Klasse. Also von dem her können wir das denen nicht ernsthaft zum Vorwurf machen, dass die da wieder diese Scheiße produzieren, also dieses kapitalistische System hier wieder rechtfertigen und wieder den Leuten so einpflanzen in der Uni, dass das der Weg in die Zukunft ist. Das können wir nicht ernsthaft kritisieren. Die Scheiße kommt in die Köpfe und auf Basis dieser Erkenntnis geht der Bolschewist oder der Aktivist schon längst zum Handeln über, statt einfach dabei stehen zu bleiben, sich zu fragen, ja, wie kommt die Scheiße in die Köpfe? Und vor allem auch dieses Zitat von Adorno, der Theoretiker aus den 60ern, sagte also, ja, wir wollen der Gesellschaft die Rechnung präsentieren. Also wir wollen einfach mal die Gesellschaft darauf aufmerksam machen, was kostet es eigentlich, so wie Leonie auch irgendwo mal sagte, ja, wir glauben, wir sind reich, weil wir uns ein T-Shirt für 2 Euro bei H&M kaufen können, aber wer trägt die Kosten? Die Kosten tragen Menschen in anderen Ländern, dafür. Und in diesem Punkt ist Fridays for Future dann ja auch so eine Art Präsentator der Rechnung. Sie sagen einfach, ja, okay, wir müssen hier einfach mal der Gesellschaft hier die Rechnung präsentieren und zeigen, ja, okay, da entstehen halt noch andere Kosten, wenn du dir dieses T-Shirt kaufst. Aber ich sage, nee, das wird so nicht reichen, nicht nur die Rechnung präsentieren, denn was Krohn dann sagt, ist, man sollte dann halt auch zur Kenntnis nehmen, was dann im Anschluss passiert an diese Präsentierung der Rechnung. Diese Gesellschaft steht einfach auf, ohne zu zahlen, und verlässt das Restaurant. Und daraus zieht Krohn nur den Schluss, wer deshalb wirklich was ändern will, der wird Kommunist und nicht Kellner. Also Adornos Standpunkt ist hier tatsächlich der des Kellners. Er sagt ja einfach, ich will nichts weiter machen, als hier eine Rechnung aufstellen, und das präsentiere ich dann der Gesellschaft, aber dass die Gesellschaft daran überhaupt nicht interessiert ist, diese Rechnung zur Kenntnis zu nehmen, das fällt Adorno leider nicht auf. Und da sage ich nur, ja, davon müssen wir uns loslösen, von der reinen Idee des Aufdeckens. Wir müssen da nur so viel Informationen praktisch freisetzen über die Zusammenhänge, und dann werden die Leute schon selber sehen, ah ja, diese Rechnung, die müssen wir jetzt in der Tat mal begleichen. Nee, das wird nicht reichen. Die Leute werden von sich aus nicht die Rechnung begleichen wollen, sondern als Fridays for Future sollte man hier aktiv werden und sich überlegen, ja okay, wie können wir die Leute dann dazu zwingen? Wie können wir diese Bezahlung der Rechnung zwingend machen und nicht mehr von dem Gutdünken der Gesellschaft abhängig? Also wir müssen hier als Aktivisten wirklich eingreifen und zum Beispiel ja mit der Flughafenbesetzung dann zumindest mal an dem einen Punkt das Symbol setzen, okay, hier ist jetzt eine echte Rechnung, also da entstehen ja echte Kosten für die Flughafenbetreiber und so weiter, dadurch, dass der Betrieb jetzt lahmgelegt ist, also das ist zumindest mal eine Rechnung im kleinen Sinne, die dann nicht mehr umgangen werden kann, wo die Gesellschaft nicht mehr einfach aufstehen kann und aus dem Restaurant rausgehen kann. Ja, jetzt muss ich aber wirklich auch langsam das Ende finden, denn das sollte ja wirklich nur eine Einleitung sein für das Gespräch nachher, aber okay. Einen letzten Punkt noch, den ich mir hier notiert habe, um genau das abzuschließen. Also, was ich glaube ich im Podcast Nummer 16 gesagt hatte, aus Sicht einer Klimaaktivistin könnte man zum Beispiel sagen, vielleicht ekelt es mich einfach an, in diesem heutigen ich-zentrischen Universum zu leben. Also immer nur auf den individuellen Erfolg zu schauen, wie gestalte ich meine Biografie optimal und was will ich da eigentlich rausholen für mich aus diesem Leben. Vielleicht ekelt mich genau diese Sichtweise an, also dieses ich-zentrische Universum, und vielleicht möchte ich viel lieber mein Tun in den Dienst einer höheren Sache stellen. Dabei geht es dann nicht mal so sehr darum zu schauen, was ist der Inhalt dieser Sache, also was ist der Inhalt dieser Klimabewegung und dieser Forderung, dass wir hier das Klima retten wollen, sondern wichtig ist doch erstmal diese Geste der Unterwerfung unter ein höheres Prinzip, dass wir sagen, ja, ich bin hier als einzelner Mensch in der Welt, aber das heißt ja nicht, dass ich nur auf meinen einzelnen Erfolg schauen muss, sondern ich kann ja wirklich auch mal schauen, hey, was ist eigentlich los so in der Welt und was gibt es da für Probleme, und wenn es da so ein Problem mit dem Klima gibt, was ich überhaupt nicht bestreiten will. Ich sage nur, ich hatte mich halt leider nie so richtig damit auseinandergesetzt. Also wenn es da dieses Problem mit dem Klima gibt, dann sollten wir das vielleicht zur Priorität im Leben machen und sagen, ja, das ist eigentlich das, was zählt. Mir ist an der Stelle wichtig, ein bisschen weg vom Inhalt, ein bisschen weg davon kommen, dass immer gesagt wird, ja, aber es ist doch ganz klar, was die Wissenschaft sagt, und hin dazu kommen, zu begreifen, wie genial eigentlich allein diese Geste der Unterwerfung ist, dass wir nicht mehr stehen bleiben beim ich-zentrischen Selbstbild, sondern beim Bild, das darüber hinausgreift und auch so ein kollektives Handeln in den Blick nimmt und das auch als Rechtfertigung für das eigene Leben nimmt. Nur noch zum Begriff der Unterwerfung, der natürlich der Begriff ist, der Houellebecqs besten Roman den Namen gab, und darin gibt es eine wunderschöne Stelle, in der also ein Vertreter des Islam, also beziehungsweise ein Franzose, der zum Islam übergetreten ist, der sitzt dem Protagonisten im Roman auseinander, was eigentlich das Geniale am Islam ist oder an Religion generell. Und es geht also darum, ja, okay, wir sind ja ein, ich weiß ja so wirklich wörtlich in dem Sinne noch daran zu glauben, an den Islam und was da steht im Koran oder auch ans Christentum und die Bibel, das können wir vielleicht als aufgeklärte Menschen so nicht mehr. Aber hey, vielleicht ist es ja doch noch besser, bei der Religion zu bleiben, sagt er da, weil einfach diese Geste so wertvoll ist, die Geste der Unterwerfung. Darin besteht die höchste Ausdrucksform des menschlichen Lebens. Das habe ich jetzt nur so aus dem Gedächtnis zitiert, aber es ist einfach wunderschön, sich zu überlegen, ja, die höchste Ausdrucksform des Lebens ist doch nicht, dass ich auf mein einzelnes Sein und auf meinen Erfolg nur schaue, sondern wirklich zu sagen, hey, ich bin eigentlich auch relativ uninteressant und es ist dieses größere, dieses höhere Wesen, das interessant ist. Und auch wenn es heute dann in so einer Form wie eine politische Bewegung ist, wie die Klimabewegung, sage ich, ja, das ist genau richtig und ist vielleicht ein schöner Weg, um diese alten Religionen wie Christentum und Islam abzulösen, vor allem aber auch um die neueren Religionen abzulösen, die ich ja so diagnostiziere im Neoliberalismus. Also genau diese Vorstellung, du musst halt für dich selbst das Beste rausholen, wie das dann auch immer wieder im Familienkreis rauskommt. Bei meinen Eltern ist das eine ganz entscheidende Vorstellung, dass man dadurch dafür sorgen muss, rechtzeitig in die Sozialversicherungssysteme einzuzahlen und einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachzugehen. Also wer das nicht macht, der bringt sein Überleben damit in Gefahr, der bringt seine Zukunft, seine individuelle Zukunft in Gefahr, das ist klar. Und das ist auch eine Form von Religion, sage ich, ja. Wir glauben heute halt nur noch so an dieses Individuelle, an den Erfolg des Einzelnen. Ich möchte hier einfach übergehen zur Klimareligion und sagen, das ist eine viel schönere Form von Religion, wenn wir daran glauben können, dass wir die Erde erhalten, dass da wirklich was gibt, was wir als Einzelne auch tun können in dieser Klimabewegung. Das ist genau mein Punkt. Nicht als einzelne Konsumenten, das ist Schwachsinn, sage ich ganz klar. Nee, sondern als einzelne Mitglieder dieser Klimabewegung können wir da den Unterschied machen und können uns überhaupt mal dieser Frage nähern, was da los ist mit dem Klima. Richtig, das bringt jetzt so auch meine Überlegungen auf den Punkt. Also hier ist ganz klar, die Klimareligion ist ein Konzept, das ich hier mit viel Liebe ausarbeiten möchte und überhaupt nicht ironisch meine. Überhaupt nicht sagen möchte, dass es lächerlich, wenn man so daran glaubt, an die Wichtigkeit dieses Themas des Klimawandels oder an diese drohende Apokalypse. Sondern ich sage, nee, es ist wunderschön, dass da so ein neuer Glaube entsteht. Und in der Tat, wir müssen einfach nur dieses Bild der Apokalypse bisschen zurückdrängen und ein bisschen sagen, okay, das jüngste Gericht, das wollen wir eigentlich abschaffen. Und wir wollen uns hier eher darauf besinnen, hey, es macht doch schon heute Spaß, da teilzunehmen an der Klimabewegung. Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt, nicht was macht die Gesellschaft, sondern was macht die Klimabewegung und was können wir hier lernen? Wie können wir uns hier auseinandersetzen mit diesem Klimathema? Jetzt ist aber wirklich genug gesagt als Einleitung und ich bin mal gespannt, ob es dann noch klappt mit meinem Bruder, aber der ist natürlich auch viel beschäftigt und ja, ich fände es aber ganz schön, hier mal eine zweite Stimme direkt im Podcast zu haben, aber ich sage auch, ist ja gar nicht so entscheidend, dass die zweite Stimme dann wirklich physisch hier vor Ort ist und es wirklich zu einer sozialen Interaktion in dem Sinne kommt, sondern ich sage, es war ja auch schon schön in Folge 14 da so viele Clips zu spielen vom Aufwachen-Podcast und von der Doku und von Monitor, weil das ist genau dieses soziale Ping-Pong-Spiel, das Stefan da mal so im Aufwachen-Podcast definiert hatte. Erst dann gibt es ein Neuronenfeuerwerk, wenn wir in dieses soziale Spiel eintreten, also in die Interaktion mit den Gedanken von anderen und das reine Selbstbeschäftigen. Ja, da fehlt dann halt irgendwie dieses Neuronenfeuerwerk, wie Stefan das beschrieben hat, und das fand ich sehr einleuchtend. Es ist natürlich wichtig, auch ich bin auch so, dass ich sage, ja, ich brauche meine Ruhe und will mal die Ruhe vor anderen Menschen. Aber völlig richtig, der Gedanke, dass wenn wirklich dieses Neuronenfeuerwerk einfach wollen, einfach neue Erkenntnisse, ganz neu über die Welt nachdenken wollen, dann ist unerlässlich, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Und mein Punkt ist nur, es ist dann selbst dann schon so ein soziales Ping-Pong-Spiel, wenn ich da einfach nur die Clips so spiele aus dem Aufhauen-Podcast und so kommentiere. Also ist gar nicht notwendig, dass da wirklich jemand mit mir spricht, sondern auch das ist schon eine Form von sozialer Interaktion und ist schon wertvoll. Wir sollten hier halt noch eine gewisse Unterscheidung zwischen diesen Ebenen drin haben, ja, das schon. Aber erstmal ist doch die Erkenntnis wichtig, dass die Folge 14 schon einen entscheidenden Schritt dargestellt hat hin zu diesem Ping-Pong-Spiel und dass mir da klar geworden ist, dass das viel schöner ist als das, was ich davor gemacht habe im Podcast, und deshalb auch hier klar, ist mir auch klar, dass es genauso weitergehen muss mit Fremdclips hier im Podcast. Deshalb muss ich jetzt auch schnell Schluss machen, das war ja wieder nur die Esoterik hier zum Anfang, die Auslegung meiner inneren Gedanken, und wir gehen dann nachher einfach über zur Exoterik, zur Beschäftigung mit der Gedankenwelt von Leonie Bremer. Das war es dann also jetzt erstmal fürs Erste, und ja, dann hört doch nachher, bleibt doch einfach dran, dann geht's gleich weiter.